Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, den 10. Vers. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Liebe Geschwister, als im Jahr 1969 auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart von Seiten liberaler und bibelkritischer Theologen die Wiederkunft Jesu und das jüngste Gericht nicht als reale zukünftige Ereignisse, sondern als Mythos abgetan wurden, geschah damit nichts Neues in der Kirchengeschichte. Bereits zur Zeit des Apostels Petrus, also zur Zeit der ersten Gemeinde, gab es Kritiker der Lehre vom Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Petrus kennzeichnet sie als Spötter, die ihren Spott treiben. Sie gehen, wie Petrus schreibt, ihren eigenen Begierden nach und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Sie verdrängen oder sie leugneten ganz bewusst die geschichtliche Tatsache der Sintflut, dieses gewaltige, einschneidende Ereignis, durch das durchaus nicht alles beim Alten blieb, wie sie behaupteten. Denn sie wollen nichts davon wissen, das müssen wir stark betonen hier. Es geschieht ganz bewusst, sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch, nämlich durch Gottes Wort, in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Neben diesen Spöttern gab es auch solche, die an der lebendigen Hoffnung auf das Kommen des Herrn Jesus Christus festhielten. Sie waren jedoch dadurch stark angefochten, dass die Wiederkunft des Herrn bisher ausgeblieben war und einige ihrer Glaubensgeschwister inzwischen bereits gestorben waren, heimgegangen waren. Ein Problem, das Paulus im 1. Thessalonicher Brief anspricht. Petrus weist sie darauf hin, dass bei Gott, der die Zeit erschaffen hat und der außerhalb der Zeit existiert, alles ewige Gegenwart ist. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und diese Zahlen dürfen wir nicht buchstäblich nehmen. Sie sollen vielmehr verdeutlichen, dass kürzere oder längere Zeitabschnitte, wie wir sie empfinden, die wir ja Teil von Zeit und Raum sind, für Gott keine Rolle spielen. Allerdings handelte er innerhalb der Zeit nach seinem eigenen Terminkalender. So trat Jesus nach der Gefangennahme Johannes des Täufers auf, predigte das Evangelium und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Stunde Gottes, nach der bereits die alttestamentlichen Propheten, wie Petrus in seinem ersten Brief schreibt, Ausschau gehalten haben, war gekommen. Der Messias war da und mit ihm das Reich Gottes angebrochen. Und bis dahin musste man sich gedulden und wachsam sein und nicht meinen, Gott habe seinen Termin aufgeschoben oder gar versäumt. Gott versäumt nie etwas, was er geplant hat zu tun. Wenn der Herr noch nicht gekommen ist, dann darum, weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Und in der Zwischenzeit tut er sein Gnadenwerk an denen, die noch gerettet werden sollen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Und durch diese Hinweise will Petrus die angefochtenen Glaubensgeschwister trösten und in ihrer Hoffnung ermutigen, weiterhin zu wachen und zu warten. Während nun die Gemeinde Jesu das Kommen ihres Herrn erwartet, gehen alle, die diese wunderbare Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit verachten, dem Gericht Gottes entgegen. Petrus spricht bereits in Vers 7 von der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das Wort vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu und der in ihr enthaltenen Hoffnung auf die Vollendung ist eine über alles froh und frohmachende Botschaft vom ewigen Heil. Sie hat jedoch auch eine Kehrseite für alle, die sie verwerfen. So schreibt Paulus im 2. Korintherbrief: Wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode. Also, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode. Jenen aber, die gerettet werden, ein Geruch des Lebens zum Leben. Das heißt also, immer dann, wenn Paulus und seine Mitarbeiter, wenn sie das Evangelium verkündigten, hat das zweierlei Wirkungen. Einmal Rettung für diejenigen, die zum Glauben kamen, in denen Gott durch seinen Heiligen Geist Glauben wirkte an das Evangelium. Und auf der anderen Seite das Gericht im Blick auf solche, die nicht glaubten, die diese Botschaft nicht hören wollten und ablehnten. Die Bibel spricht an vielen Stellen vom Zorn und vom Gericht Gottes. Und das nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Da ist nicht nur die Rede vom Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, sondern auch vom Zorn des Lammes. Im Johannesevangelium heißt es: Wer dem Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist im Sinne von glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt doch, dass von Geburt an der Zorn Gottes über uns steht. Er kann nur dadurch entfernt werden, dass wir zum Glauben an Christus gekommen sind. Wo das nicht geschieht, bleibt der Zorn Gottes über den Menschen. Paulus schreibt von denen, die die Gemeinde Jesu verfolgen, im 2. Thessalonicher Brief, denn es ist gerecht, bei Gott mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Das ewige Verderben für solche, die nicht glauben an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Und unser Herr Jesus hat oft vor dem Gericht Gottes gewarnt. Zum Beispiel muss auch die sogenannte Bergpredigt auf diesem Hintergrund des letzten Gerichtes Gottes verstanden werden. Ich muss wiederholen, so sagt Lloyd Jones, dass es für die Gottlosen außer dem endgültigen Verderben keine Zukunftserwartung gibt. Die Bibel lässt keinen Zweifel an der ewigen Verdammnis derjenigen aufkommen, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Außer Christus gibt es keine Hoffnung. So schrecklich und entsetzlich der Gedanke ist, so eindeutig und unmissverständlich ist die diesbezügliche Aussage der Heiligen Schrift. Die gesamte Menschheit steuert nach dem ewigen Plan Gottes auf ein ganz bestimmtes Ziel zu. Auf die Scheidung zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Und so bekennt Paulus in einem Gerichtsverfahren vor dem Statthalter Felix: Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Wunderbar, wenn wir das so sagen können, ja? Wir glauben allem, was geschrieben steht im Gesetz und im Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die die Sadduzäer nicht hatten, aber die Pharisäer. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Eine Auferstehung der Gerechten, der in Christus Gerechten wie der Ungerechten. Wohl dem, der es jetzt bezeugen kann, ich gehöre zu den Gerechten. Zu denen, denen Gott die Gerechtigkeit seines Sohnes durch den Glauben zugerechnet hat. Nicht aus den Werken, denn ich habe vor Gott nicht zu rühmen als ihn selbst, als Christus. Ihn darf ich bringen, ihn darf ich rühmen vor Gott, in seiner Gnade, unserem Herrn. Parallel zu dem endgültigen Gericht Gottes über alle Gottlosen geschieht das Gericht Gottes über die gesamte Schöpfung. Sie ist ja durch den Sündenfall des Menschen der Vergänglichkeit und damit ebenfalls dem Gericht Gottes unterworfen. Sie seufzt und sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Kinder Gottes, wenn Jesus wiederkommt und die ganze Schöpfung hat Anteil an der neuen Schöpfung, die alte Schöpfung, alles was zur alten Schöpfung gehört, hat Anteil dann durch das Gericht hindurch an der neuen Schöpfung. Und von diesem Gericht, das über die ganze Welt ergehen wird, spricht Petrus, und ich lese es noch einmal in den Versen 7, 10 und 12. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Petrus spricht also hier dreimal von diesem Gericht, das ergehen wird über die ganze Schöpfung, über die ganze Welt. Offensichtlich geht es hierbei nicht um eine Erneuerung der alten Erde, wie zur Zeit nach der Sintflut. Vielmehr fällt alles, was diese Erde und den gesamten Kosmos bis in ihren innersten Kern ausmacht, der Vernichtung anheim. Ähnlich wie auch unser Leib zerfällt, bevor er in einen Auferstehungsleib verwandelt wird. Und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darüber werden wir dann noch, so Gott will, am kommenden Sonntag sprechen. Ob dieses Gericht durch Gottes Wort auf eine natürliche oder übernatürliche Weise vollzogen wird, das erfahren wir hier nicht. Wir denken beispielsweise an den Stern von Bethlehem. Manche meinen, es handelt sich dabei um eine bestimmte Konstellation der Gestirne. Aber es war wohl, so sagt ein Wissenschaftler, wenn wir uns darauf mal berufen dürfen, es war wohl ein übernatürliches Phänomen, der Stern zu Bethlehem. Was wir wissen ist, dass dieses Gericht nicht wie zur Zeit der Sintflut durch Wasser, sondern durch Feuer und eine ungeheure Hitze geschieht, sodass auch die Elemente zerschmelzen, begleitet von einem gewaltigen Getöse. Ihr Lieben, was ist das doch für ein Kontrast, für ein Gegensatz zu der Anschauung, diese Welt würde sich mehr und mehr zu einer besseren Welt entwickeln. Es gibt ja viele, die so denken, dieser Meinung sind. Sie haben ihre Theorien, ihre Philosophien, aber das alles steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Bibel uns lehrt. Diese Welt entwickelt sich nicht zum Besseren. Das Gegenteil ist der Fall. Alles reift mehr und mehr aus zum Bösen hin und damit eben auch zum Gericht Gottes. Die Bibel nimmt uns radikal diese träumerische Sicht von einer besseren Welt, die von den Menschen geschaffen wird. Von diesem letzten Gericht, das kommen wird, zu unterscheiden, sind zeitlich begrenzte Gerichte, von denen hier allerdings in unserem Predigtext nicht die Rede ist. Kriege, Seuchen, Erdbeben, Überflutungen und Unglücke jeder Art begleiten das Leben der Menschen. Auch die Gerechten leiden darunter, als hier in Wuppertal die Bomben fielen. Da litten nicht nur die Ungläubigen darunter, sondern auch die Gläubigen. Sie sind nicht ausgenommen von dem, was in dieser Welt zurzeit geschieht und noch geschehen wird. Mancher wird auf eine wunderbare Art und Weise bewahrt bleiben. Aber manche werden auch unter diesen schrecklichen Gerichten und zu diesem letzten Gericht zu leiden haben, bis sie dann beim Herrn sind. Und dabei ist es ein großer Irrtum zu meinen, Gott würde all diesen Geschehnissen tatenlos zusehen, wie ein Zuschauer, völlig passiv. Vielmehr ist er in allem der Handelnde. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Wir haben es immer wieder in erster Linie mit dem lebendigen Gott zu tun. Auch was diese Gerichte angeht, diese zeitlichen Gerichte, die ja auch immer wieder eingemündet sind in der Vergangenheit, in Zeiten der Ruhe und des Wohlstandes, wie wir es ja auch hier in unserem deutschen Land erlebt haben. Gott ist der Handelnde in all dem. Das bedeutet nicht, dass er der Urheber ist, aber doch derjenige, der alles plant und sich alles zur Ausführung seiner Pläne dienlich macht. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut, so fragt der Prophet Amos. Und für die Gläubigen ist das ein großer, großer Trost. Zu wissen, dass wir weder den Menschen noch den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert sind. Dieser Trost schenkt uns eine tiefe Geborgenheit mitten in den Nöten einer gefallenen Welt. wir haben es immer wieder und unter allen Umständen mit Gott zu tun und dürfen uns in unseren Nöten an ihn wenden, auch wenn uns persönliche Dinge widerfahren, die sehr unangenehm sein können, Verletzungen welcher Art auch immer, Unterstellungen, Verleumdungen, oder denken wir an unsere Geschwister in der Verfolgung, leibliche Nöte, große leibliche Nöte, die sie zu erdulden haben. Gott schickt das alles. Gott tut das alles. Er handelt damit. Alles, was uns widerfährt, was es auch sein mag, ist von Gott gesandt, um seine Heilsabsicht damit in unserem Leben zu verwirklichen. Und so geben wir Gott damit die Ehre. Luther hat das so formuliert. Wenn wir das, was Gott schickt, und dazu gehört alles, alles, was uns Not bereitet, das Schöne allerdings auch, aber auch all diese unangenehmen Dinge, wenn wir das ablehnen, was Gott uns schickt, dann werden wir ungeduldig und nun kommt ein starker Ausdruck. Was geschieht, wenn wir nicht ein Ja finden zu den Wegen Gottes in unserem Leben, zu den unangenehmen, zu den bösen Tagen, wie es der Prediger sagt? Was geschieht dann? Wir verachten Gott. Wann nun dieses letzte Gericht Gottes über alles gottlose Wesen der Menschen und das gesamte Weltall kommen wird, wissen wir nicht. Einen bestimmten Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kann Petrus nicht nennen. Gott gewährt uns keinen Einblick in seinen Terminkalender. Die Worte Jesu in seiner Endzeitrede sind klar und bestimmt. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand. Dass es dennoch immer wieder Versuche gegeben hat, das Kommen Jesu in diese Welt zu datieren, gehört mit zu den Entgleisungen in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Aufgrund bestimmter Zahlenangaben hat zum Beispiel der bekannte gesegnete Prälat Bengel die Wiederkunft Jesu auf 1836 errechnet. Hier hat er eine Grenze überschritten. Jesus ermahnt uns lediglich zur Wachsamkeit, wenn er sagt, darum wacht. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr ständig bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Auch Paulus spricht zu den Thessalonichern davon. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es besteht keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Auch Petrus greift auf das Bild vom Dieb zurück, wenn er schreibt, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. So lasst uns voller Erwartung dem Tag der Wiederkunft Jesu entgegensehen und entgegengehen. Lasst uns in Christus und seinem vollbrachten Heil gegründet sein und bleiben durch den Glauben, den der Heilige Geist durch Gottes Wort in uns wirkt. Dann ist alles gut, dann ist alles geregelt, dann sind wir zu jeder Zeit und Stunde bereit, unseren Herrn zu empfangen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehe dir entgegen, du kommst uns ja zum Segen. Amen.